Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. In dieser Folge teile ich die Geschichte von Annika Jutz mit dir, die eine ganz erfolgreiche Anwältin war in einer Großkanzlei und dann ein Angebot hatte von einer anderen Kanzlei und dachte, bevor ich das jetzt annehme, möchte ich nochmal eine Auszeit machen und überlegen, ob im juristischen Bereich nicht noch etwas Sinnstiftenderes für mich geben könnte. Aus dieser Auszeit ist tatsächlich etwas ganz anderes entstanden, denn eine ganz neue berufliche Identität hat sich bei ihr geformt. Annika ist mittlerweile Künstlerin, sie porträtiert starke Frauen und kann davon auch sehr gut leben. Wie das Ganze entstanden ist und warum es hinter all der Kunst auch eine gehörige Portion unternehmerisches Denken braucht, das erfährst du in dieser Folge von Endlich erfüllt arbeiten. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören, deine Janike. Annika, herzlich willkommen hier im Podcast. Freue mich total, dass du heute hier bist und deine Geschichte erzählen wirst. Zum Einstieg hätte ich eine Frage an dich und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt. Berufliche Erfüllung, wow. Ich glaube, wenn du wirklich brennst für etwas und es so, so gerne machst, dass es sich nicht wirklich nach Arbeit anfühlt und du das am liebsten auch nicht Arbeit nennen magst, ich glaube, dann ist es wirklich, dann ist man erfüllt. Mhm.
Und ich glaube, dass du damit ja auch deine aktuelle Arbeit beschreibst, würde aber gerne mit dir nochmal früher starten. In deiner ersten Karriere nämlich, hast du es da damals so erlebt oder war es anders?
Du meinst bezüglich beruflicher Erfüllung? Wenn du mich das damals gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben. Mein erster Beruf quasi, ich war eigentlich Beamtin damals. Nach dem Abitur bin ich quasi nach Hamburg gezogen und habe erstmal Verwaltungswissenschaften studiert, quasi was ganz Vernünftiges. Und ich war knapp 10 Jahre Beamtin, habe Jura nebenbei studiert und bin dann Anwältin geworden, ganz genau. Und im Beamtum Erfüllung. Die Frage habe ich mir weder gestellt, noch würde ich sie jetzt, glaube ich, beantworten. Die Antwort ist nein.
Welche Frage hast du dir stattdessen damals gestellt?
Ich glaube, ich habe mir schon die Frage gestellt, wie geht's weiter? Was kann ich für mich da rausfinden? Wie kann ich für mich entwickeln damals? Ich glaube, das waren eher so Weiterkommen. Also Stichwort Ehrgeiz und Weiterkommen, das war mir damals irgendwie sehr wichtig.
Und ganz ursprünglich die Entscheidung, ins Beamtentum zu gehen, Verwaltungswissenschaften zu studieren. Wie ist das zustande gekommen?
Naja, ich bin auf Rügen aufgewachsen und meine beiden Eltern sind öffentlicher Dienst. Es liegt so ein bisschen nah irgendwie. Jura hat mich schon immer interessiert. Und als es dann so ein bisschen an die Entscheidung ging, hieß es von links und rechts, Mensch, probier doch erstmal das. Es hat auch mit Jura zu tun, ohne dass du quasi an der Uni studierst. Du verdienst dein Geld ab dem allerersten Tag, bist unabhängig. Und das hat mich total gereizt. Und ich glaube, diese Unabhängigkeit und natürlich in die Großstadt zu ziehen, das fand ich ganz wunderbar. Mhm.
Und irgendwann hast du dich aber entschlossen, das Beamtentum wieder aufzugeben. Das ist ja auch so ein riesiger Schritt, ne? Also für viele. Ich habe das damals, als ich VW verlassen habe, auch so empfunden. Also ich finde, VW gleicht so ein bisschen der Verbeamtung, wenn man in einem Konzern ist und irgendwie sich da eigentlich bis zur Rente sieht, dann genau, ist das einfach ein großer Schritt, rauszugehen. Wie hast du das erlebt?
Hat sich gar nicht wie ein großer Schritt angefühlt, wenn ich ehrlich bin, denn ich habe damals nach dem Studium, habe ich im Personalamt angefangen in Hamburg, ja, betriebliche Altersversorgung gemacht. Und das hat mir schon gut getaugt, das Thema auch an sich. Aber du musst ja alle Laufbahnstufen durchlaufen, um da höher zu kommen. Und das ging mir alles viel zu langsam. Und deshalb habe ich gedacht, ich studiere jetzt ein bisschen Jura nebenbei, dann geht's vielleicht schneller in einen höheren Dienst. Und dann habe ich Teilzeit gearbeitet, 20 Stunden die Woche, und habe nebenbei Jura studiert. Und schon während ich da studiert habe irgendwie und gearbeitet habe, war mir klar, ich weiß nicht, ob ich das wirklich danach auch will. Und dann wollten die mir für mein Referendariat, also diese 2 Jahre, die du machen musst nach dem Jurastudium, wollten die mir keinen Sonderurlaub geben. Und dann war so ein bisschen hopp oder top. Und dann habe ich mich tatsächlich aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit entlassen lassen. Ich war über 27, ich glaube, das hatten die auch noch nicht. Und es hat sich für mich nicht nach einem riesigen Schritt angefühlt im Sinne von, ich lasse da was zurück und bin voll krass mutig, sondern es war für mich der nächste logische Schritt. Ich hatte einen Plan und den habe ich verfolgt und deshalb fühlte sich das total gut an. Wie war es, den zu verfolgen? Den Plan? Ich mag sowas, ja. Ich bin super strukturiert. Ich mag Pläne, ich mag Listen. Insofern, das hat sich gut angefühlt, weil es eine gewisse Logik hat und weil dann auch Türen aufgegangen sind. In Jura ist es ja so, da zählt irgendwie, die Note ist alles. Ja, alles andere ist nicht so wichtig. Und wenn du die entsprechende Note hast, dann gehen da so ein paar Türen auf. Und die hatte ich plötzlich und plötzlich hatte ich wieder so ein, weißt du, so ein Potpourri an Möglichkeiten. Ich bin nach Frankfurt gezogen, dann machst du diese verschiedenen Stationen da im Referendariat und da stellst du eigentlich erst fest, wofür du im juristischen Bereich jedenfalls am meisten brennst.
Und welcher war's?
Also bei mir war es definitiv die Anwaltschaft, denn du musst quasi durchs Gericht durch, du musst durch die Staatsanwaltschaft durch für ein paar Monate, man spielt da ein bisschen Staatsanwältin, ja, dann musst du natürlich nochmal in die Verwaltung, es war ein bisschen so ein Déjà-vu bei mir, ja, und ich habe mich total bestätigt gefühlt, es waren so 4 Monate, ich war im Verwaltungsgericht und dann nochmal in der Verwaltung und es war so unglaublich langsam, also ich weiß, ich habe bestimmt irgendwie 3 Akten oder so gemacht in diesen 4 Monaten. Das war wirklich echt nicht schön. Und dann kam die Anwaltsstation, das sind so 4 Monate und das hat mir getaugt. Ich war in der Großkanzlei, in der britischen Großkanzlei im Arbeitsrecht und ab dem allerersten Zeitpunkt, nicht nur die Leute, sondern der Anspruch, das Hochreck, du hast mit sehr, sehr vielen unglaublich gut ausgebildeten, klugen Menschen zu tun und ist schon ein bisschen ein Röhling. Also du hast nicht so richtig ein Privatleben oder so, man arbeitet sehr, sehr viel. Aber die Lernkurve und das Internationale, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann ja da auch hängen geblieben bin nach dem Ref. Ja.
Und das Witzige ist, dass wir uns ja in diesem Podcast nicht treffen, um über diesen Umstieg zu sprechen.
Ja.
Sondern über einen anderen. Erzähl doch mal, wie sich die Anwaltslaufbahn dann für dich entwickelt hat, sodass du an den Punkt gekommen bist, die dann doch wieder irgendwann an den Nagel zu hängen.
Nun, ich bin damals in die Großkanzlei eingestiegen und hatte diesen unglaublich durchdachten Plan, dass ich das jetzt ein Jahr mache und dann suche ich mir was Richtiges, ja? Irgendwas, was man halt für länger machen kann. Und aus 1 Jahr sind dann irgendwie schnell 3 geworden und vor der nächsten Karrierestufe hieß es dann, hier, wie sieht's denn aus? Nochmal ein Secondment, also sprich nochmal ein anderes Office irgendwo. Und während ich mit Asien liebäugelte mein Chef mit München. Und ich dachte mir so, hä, was soll ich in München? Ja, das sei ja für mich Norddeutsche so eine Art Ausland, nicht wahr? Und tatsächlich, es hat mir ab dem allerersten Tag hier sehr, sehr gut getaugt, die Stadt und so. Aber das Team, in das ich gekommen bin und in dem ich dann auch geblieben bin, das war erstens rein männerdominiert und zweitens waren die alle etwas weiter als ich. Das heißt, der Track für die nächste Karrierestufe und die Partnerschaft war definitiv zu. Und mangels Perspektive habe ich dann die Kanzlei gewechselt, also zu den Amerikanern. Und auch da ist es so, ich sag mal so, es hat eine gewisse Dynamik in der Art großen Strukturen. Es sind ja etwa 2600 Anwälte weltweit, die da arbeiten. Und damit man da quasi eine Partnerschaft bekommen kann, muss ganz schön viel zusammenkommen. Und auch da fehlt es mir dann irgendwann nach ein paar Jahren an der Perspektive tatsächlich. Ne? Das Team spielt natürlich eine Rolle, die Menschen spielen immer eine Rolle, mit denen man da arbeitet. Und mir ist das so ein bisschen abhanden gekommen. Ich weiß noch, dass ich Weihnachten, es muss 2019 gewesen sein, habe ich tatsächlich gearbeitet noch. Weil die Briten haben ja noch keinen Weihnachten am 24. Und dann habe ich mir echt, das kann ja nicht wahr sein, ja. Also wenn ich jetzt hier nicht antworte, dann stirbt ja keiner. Ich operiere ja nicht am offenen Herzen oder so. Und wenn dir dieser Propos so ein bisschen abhanden kommt, dann, ja, dann schaust du dich natürlich um, ne? Und ich hatte ein Angebot von der Konkurrenz und bevor ich das jetzt annehme, habe ich mir überlegt, ich mache jetzt mal 3 Monate Auszeit, ganz in Ruhe, weißt? So mal gar nicht so was tun, sondern Netzwerk aktivieren, sich mal in Ruhe umschauen, mit Leuten sprechen, vielleicht eine Runde reisen und überlegen, ob da nicht noch irgendwas mit Sinn ist. Also sprich NGO oder Inhouse, also ja, juristisch, ne? Der Plan, da sind wir wieder im Plan. Der Plan war schon, juristisch was Neues zu machen. Und dann bin ich ausgestiegen und es war 2 Wochen, bevor alle ins Homeoffice gewechselt sind wegen Corona, ja. Und dann kam Corona. Das war es eigentlich. Deshalb bin ich ausgestiegen damals aus der Kanzlei. Und dann kam alles ganz anders, wie du ja weißt.
Wie war es dann für dich, deinen Plan umgeworfen zu sehen, mit Corona konfrontiert zu sein, war ja für uns alle, glaube ich, sehr herausfordernd. Wie hat das deine Auszeit verändert und möglicherweise auch deine Erkenntnisse aus dieser Auszeit?
Nun gut, das Reisen hatte sich erledigt und ich hatte plötzlich wieder mehr Zeit. Und ich glaube, Corona hat mir echt super viel gebracht und natürlich schlussendlich auch einen neuen Beruf. Und wenn du kündigst in der Kanzlei, kriegst du keine neuen Mandate mehr, weil die immer Angst haben, dass du was mitnimmst. Und damals im Arbeitsrecht sind wir wirklich nur der Bundesregierung hinterhergerannt. Was gibt's jetzt wieder Neues? Was sind die neuen Regelungen? Wen müssen wir wie informieren? Und ehrlich gesagt, das habe ich dann dem Team überlassen. Und ich hatte plötzlich wieder mehr Zeit. Und ich habe wieder angefangen zu malen, tatsächlich. Ich bin Autodidaktin, das heißt, ich male eigentlich schon immer und ewig, nur eben nicht professionell quasi. Und dann kam es tatsächlich so, dass eine Freundin sagte, ja, hier, stell doch mal aus. Sie würde mir das organisieren. Und da dachte ich so, was? Nee, na, nee. Doch, doch, doch. Und dann hat sie mir das organisiert. Und ab da, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ne? Und was alles so, ich habe das wirklich nur als Spaß gesehen. Und gefühlt jede Woche kam irgendwas Cooles Neues um die Ecke, wo ich mir gedacht habe, das ist ja lustig. Das mache ich jetzt noch. Dann sind es halt nicht 3 Monate Auszeit, dann sind es halt 6 oder 9. Das ist ja heutzutage so ganz modern, wenn man so ein Gap Year hat.
Was waren das für Sachen, die da so um die Ecke kamen?
Zum Beispiel eine Galerie hat er sich dann nach der zweiten Ausstellung gemeldet. Dann habe ich mit der zusammengearbeitet. Dann habe ich über Instagram ein Werk nach Hawaii verkauft oder über Freunde kam ein Großauftrag aus Griechenland für eine Villa oder ich weiß noch, was wir auf einem Corona-Spaziergang waren, Freundin und ich. Und wir haben darüber philosophiert, in welche Aktien wir jetzt noch investieren. Und das Thema fiel auf Kreuzfahrtschiffe, Fragezeichen, geht da noch irgendwas? Und ich weiß, das war ein Freitagnachmittag und ich komme nach Hause und habe eine E-Mail im Postfach, da steht: Sehr geehrte Fuyuts, wir sind AIDA Cruises, wir haben 15 Schiffe und 1 Million Gäste im Jahr. Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und du denkst dir, what? What the fuck? Ja, natürlich, also das ist lustig. Okay, komm, das mache ich noch. Und dann sind meine Bilder tatsächlich in den Galerien auf AIDA-Schiffen um die Welt gefahren. Das meine ich mit Dinge, die sich so durch Netzwerk natürlich und Empfehlungen so aufgetan haben. Dann kamen die ersten Zeitungsartikel, dann kamen Frauenzeitschriften und dann kommen natürlich Verkäufe und plötzlich realisiert man, das ist nicht brotlos, wie ich immer dachte. Und es hat einen Wert und es hat ein wunderbares Feedback und ich kann das mit Menschen erreichen und kann ihnen unglaubliche Freude machen. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Aspekte in meinem nun denn neuen Beruf, ja, dass man anderen unglaublich viel Freude bereitet.
Es hört sich so an, als ob du etwas gemacht hättest, was dir Freude bereitet hat und der Erfolg wäre automatisch gefolgt. Es gibt ja diesen Spruch, ne, tu etwas, was dir Freude bereitet und der Erfolg folgt. Ich finde das einen kritischen Spruch. Ich persönlich habe das nicht so erlebt. Ein bisschen auch, also Optionen haben sich schon ergeben, aber nicht nur. Wie würdest du das beschreiben? Woran lag das, dass sich solche krassen Optionen aufgetan haben?
Also ich sehe das genauso wie du. Das ist zwar ein romantischer Spruch, aber in der Realität sieht's ja anders aus. Denn für das, was jetzt meinen Erfolg ausmacht, was auch immer Erfolg ist in der Kunst, ne? Aber dadurch, dass es eben weiterging, das würde ich nicht dem zuschreiben, dass ich da so wahnsinnig viel Leidenschaft dran habe. Es ist sicherlich einer der Punkte, aber ich habe da auch richtig viel Arbeit reingesteckt. Und mit Arbeit meine ich Fortbildung, ein System, ein Plan. Und den braucht es auch. Anders geht es nicht, denn es gibt super viele Leute, die für irgendwas brennen und leidenschaftlich sind und trotzdem kommen sie nicht voran. Daher ein großer Verfechter von System und wirklich zu schauen, was mache ich da eigentlich und was braucht es. Und das habe ich gemacht. Deshalb ein Stück weit ist was Wahres dran an diesem Spruch, aber das ist nicht alles, nein.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike. Beschreib mal, was du gemacht hast, weil es klang ja so oder es klingt ja so, als ob das für dich irgendwie so ein Spaßprojekt gewesen wäre, bei dem du auch nicht gesehen hättest, dass es ein Job werden könnte. Was hast du aus welchem Grund wann gemacht?
Ich glaube, das ist richtig für die ersten paar Monate, weil ich das wirklich echt nur aus Spaß gemacht habe, ne? Und dann kriegt das aber so ein bisschen in den Zug. Und wenn man selber ein sehr, ich sag jetzt mal, ein ehrgeiziger Mensch ist, dann möchte man schon wissen, wie kann es denn da jetzt weitergehen? Ich weiß, dass wir nach 9 Monaten oder so hier zu Hause mal die Frage aufkam, so, nu, was machst du jetzt? Machst du jetzt Jura oder machst du jetzt Kunst? Und auf die Frage, ob das was werden könnte, kam, ist es doch schon längst. Und ich glaube, es gibt nicht diesen Tag X, wo ich den Finger drauflegen kann und sagen kann, heute bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, ab heute bin ich jetzt so ernsthaft Künstlerin. Das gab es nicht. Aber wenn ich es festmachen sollte, dann war es schon, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich mich für eine Online-Fortbildung zum Beispiel entschieden habe. Ich habe Marketingkurse belegt, Buchhaltung, alles, was du so eben brauchst für eine Solo-Selbstständigkeit. Und das habe ich mir schon drauf geholfen. Das sind so die Steps, die ich, glaube ich, gegangen bin.
Und das ist ein total wichtiger Punkt, den ich mal hervorheben möchte, weil ich häufig mit dem Glaubenssatz konfrontiert bin, das, was mich erfüllt, das, was mir Freude bereitet, ist kein Job. Mit dem werde ich kein Geld verdienen. Und wir sind an einem richtigen Knackpunkt, denke ich, in unserem Gespräch, weil es kann dann zu einem Job werden, wenn man unternehmerisch denkt und sich das notwendige Wissen drauf schafft. Und bei mir war das genau so. Bei mir war es ganz anders, ehrlich gesagt. Aber so, was ich gerade versuche zu beschreiben. Bin dem gefolgt, wofür ich eine Leidenschaft hatte. Ich hatte also in meinem ersten Berufsleben, würde ich sagen, total den Ehrgeiz, wollte Karriere machen und habe das dann, als ich gemerkt habe, das erfüllt mich nicht, das enttäuscht mich, immer wieder komme ich zu diesem Punkt, wo ich denke, das war es nicht, habe das dann komplett für mich abgelehnt und bin dann in das Gegenteil umgeschlagen und bin nur noch der Freude gefolgt. Und habe dann aber gemerkt, das allein funktioniert auch nicht, weil ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen kann. So, das ist ein schöner Traum, aber mehr eben auch nicht. Und dahin zu kommen, zu sagen, ich muss das eine mit dem anderen verbinden, weil ich möchte ja auch Teil der Gesellschaft sein. Ja, ich möchte meine Miete zahlen können, ich möchte mir mein Essen kaufen können, ich möchte Dienstleistungen vielleicht auch in Anspruch nehmen, ich möchte mich ja nicht ausklammern. Und um das machen zu können, muss ich das Wirtschaftliche mit dem Leidenschaftlichen verbinden. Und ab dem Zeitpunkt hat eigentlich das für mich angefangen, ab dem Zeitpunkt ist für mich eigentlich so ein Schuh draus geworden.
Ja, klar. Denn zu Anfang freust du dich über jedes Produkt, was du verkaufst oder Dienstleistung vielleicht in deinem Fall. Und bei mir über jedes Kunstwerk. Ich weiß noch, wie wir das gefeiert haben. Das ist toll. Und trotzdem schwingt natürlich dann immer so ein bisschen auch der Gedanke mit, okay, welche Kosten sind denn eigentlich damit verbunden? Und habe ich da so einen Gewinn gemacht oder so? Ja, das sind ja schon unternehmerische Gedanken, die man da hat. Und ehrlich gesagt, ich höre super oft, dass ich Vorteile gehabt hätte, weil ich natürlich aus dem Anwaltsberuf komme. Aber den Zahn muss ich den Leuten auch immer ziehen, wo ich denke, Entschuldigung, aber ich habe für eine Großkanzlei gearbeitet. Das heißt, die haben mir alles hinterhergetragen. Ich musste quasi mich um mein Kernthema kümmern. Und dann haben wir Millionensummen da durch die Gegend geschoben. Aber das lehrt dich nicht, wie du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst zum Beispiel oder dich ganz, ganz normal darum kümmerst, wie Marketingmaßnahmen eben für ein bestimmtes Produkt funktionieren können. Ja, das musste ich mir genauso wie alle anderen auch draufhelfen und natürlich in dein eigenes Business auch irgendwie übertragen. Und in der Kunst ist es natürlich auch noch, ich sag jetzt mal, eine extra Meile, weil Kunst muss ja frei sein, weißt? Das ist eins, womit du super häufig konfrontiert wirst hier. Es darf nicht kommerziell sein. Also du willst als Künstler schon, die meisten wollen das, eigentlich alle, wollen davon leben. Aber es ist irgendwie so ein bisschen verpönt, dann davon zu leben. Weil es ja frei, muss ja frei sein. Ne? Man darf keinen Gedanken daran verschwenden, für wen diese Kunst gar sein darf oder gar darauf hinarbeiten. Das ist irgendwie, wird das kritisch gesehen. Aber weißt du, du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Und ehrlich gesagt kann ich nicht leben, wenn die Leute mir immer irgendwelche Karotten vor die Nase halten. Weißt du, diese berühmten Karotten, diese, Annika, stell dir vor, wer da kommen könnte und wer das sehen könnte oder gar kaufen könnte, wenn du nur kostenlos Werke zur Verfügung stellst, Designs, was auch immer, ja. Also diese Karotte halt.
An welchem Punkt hast du dich dazu entschieden, den unternehmerischen Weg zu gehen und hast für dich die Notwendigkeit erkannt?
Ich glaube, das war schon Ende 2020 vielleicht, Anfang 2021. Also ich habe so gefühlt so ein Jahr wieder rumgedümpelt im Sinne von, das ist lustig, ich probiere das jetzt mal aus, ich schaue mal, wo das hingeht. Und als sich das so in diesem Prozess so ein bisschen selber bewiesen hat, dass das Einkommen produziert, dass das offensichtlich ankommt, dass ich vielleicht einen Nerv auch mit dem Thema getroffen habe, was ich für mich irgendwie gewählt habe, ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, komm, nee, also wenn, dann mache ich das jetzt mit Vollgas und mache nicht nebenbei und mache nicht links und rechts noch drei andere Sachen, sondern ich mache nur das. Ich bin super fokussiert, super spezialisiert auch in meiner Kunst selber. Das heißt, ich kann natürlich mehr, auch künstlerisch mehr, ich mache aber nicht, beziehungsweise ich zeig's nicht immer, einfach weil ich ein sehr klares Branding habe. Ich glaube, dieser Punkt, das muss irgendwann Anfang 2021 gewesen sein, da habe ich mir schon überlegt, wie kann es jetzt wirklich richtig gut funktionieren? Und dann habe ich mir man feilt ja immer mehr daran, ein System geschaffen und habe es, glaube ich, auch als Beruf dann gesehen.
Erzähl nochmal, welche Ausrichtung du hast, weil da könnte man ja sagen, das ja erst recht nicht. Also Kunst zum einen nicht und das ja erst recht nicht.
Ich male fotorealistische Frauenporträts. Und zwar nur Porträts und zwar nur Frauen. Ich male keine Männer, keine Autos, keine Hunde. Und zwar nicht, weil ich nicht kann, sondern weil ich nicht will. Und ich sage immer, das ist keine Entscheidung gegen Männer. Es ist eine Entscheidung für Frauen. Und ich habe da eine ganz spezielle Technik. Und neben dieser Technik, glaube ich, habe ich eine ganz spezielle Intention. Ich möchte eigentlich ganz gerne, dass Kunst mehr ist. Und ich weiß, dass Kunst mehr sein kann. Als nur teure Deko oder eine Technik. Ich finde, das nutzt sich immer ab. Wenn ich Kunst kaufe oder selber schaue, dann frage ich mich immer, warum soll ich mir das jetzt aufhängen? Wo berührt mich das? Wo bringt mich das zum Denken? Wo bringt es mich vielleicht sogar auch weiter, weil ich über Dinge reflektiere? Und es reicht mir eben nicht zu wissen, dass das Acryl auf, keine Ahnung, Leinwand mit ein bisschen Steinmehl, das ist so langweilig. Und aus diesen Gedanken hat sich relativ schnell entwickelt, dass ich Frauen malen möchte. Und zwar mit der Maßgabe, dass ich Frauen, aber auch Männer, an Werte erinnern darf, an Ziele und an Stärken. Und ich habe viel berufliche Themen weiblicher Karriere in meinen Bildern. Und die Idee ist eben, eine bestimmte, sehr prägnante Mimik darzustellen, die an genau das erinnert. Und wenn du dir das aufhängst und du lässt dich an, was weiß ich, deine Komfortzone erinnern, dann macht das was mit dir, im allerbesten Fall. Und im allerbesten Fall vielleicht ein bisschen glücklicher, ein bisschen reflektierter. Und deshalb mache ich Kunst für Frauen, sage ich immer. Ich male Frauen für starke Frauen, ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wer kauft deine Kunst?
Also der überwiegende Teil sind tatsächlich Frauen. Es sind auch ein paar Männer dabei, die kaufen nicht aus den gleichen Gründen. Manchmal mache ich auch Auftragsarbeiten tatsächlich. Frauen lassen sich selber malen, um sich zu belohnen oder an Erinnerungen zu schwelgen für bestimmte Momente. Die Herren lassen sich manchmal ihre Frauen malen, um eine bestimmte Wertschätzung auszudrücken. Auch das ganz wunderbar. Das heißt, die meisten Kundinnen sind tatsächlich weiblich.
Fehlt dir in deiner Arbeit manchmal das Anwältinsein?
Nein. Nächste Frage. Ah, es fehlt mir wirklich nicht. Ich werde das schon ab und zu mal gefragt. Ne, Annika, fehlt dir das nicht und so. Du, fehlt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Es gab in der Anwaltszeit, und das waren immerhin 10 Jahre, auch wirklich tolle Momente. Keine Frage, auch persönlich tolle Momente. Aber die Tätigkeit an sich, die mag ich nicht missen. Ich habe das Gefühl, dass ich da alles irgendwie erreicht habe, dass ich alles gesehen habe in diesem Beruf und dass es irgendwie für mich persönlich nicht richtig weiterging. Und dass es das jetzt definitiv tut. Und es ist natürlich so, einmal Jurist, immer Jurist. Ne? Du kannst nicht umher bestimmte Sachverhalte auch immer im Kopf sofort zu analysieren. Aber ich bin halt nicht mehr aktiv. Und das ist auch okay so.
Wie unterscheidet sich dein Berufsleben heute von früher?
Ich glaube, der erste Punkt, der mir immer wichtig dabei ist, ich glaube, ich arbeite nicht weniger als früher. Also früher waren es so 60 Stunden, vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Und das ist es definitiv jetzt auch, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ich tracke es aber nicht mehr, anders als früher. Und es fühlt sich natürlich nicht so an. Aber wenn ich genau hinschaue, denn ich bin ja Arbeitsrechtlerin gewesen. Und wenn man Arbeitsrechtler ist, dann weiß man ganz genau, was Arbeitszeit ist. Und wenn ich genau hingucke, dann ist natürlich, wenn ich morgens aufwache und E-Mails checke oder abends auf dem Sofa sitze und noch welche beantworte oder über neue Ideen nachdenke oder im Bus auch einen Marketing-Podcast höre, dann ist natürlich das eigentlich faktisch Arbeitszeit, weil es auf mein Business einzahlt. Aber es ist natürlich viel, viel freier. Das bedeutet, ich entscheide, wie ich meinen Tag strukturiere, der immer noch irgendwie so ein bisschen vom System natürlich auch bestimmt ist. System meine ich, ich habe Routinen und das ist mir auch wichtig. Auch Samstag und Sonntag. Morgens im Atelier, ob ich jetzt Lust habe oder nicht. Und das ist zum Beispiel für mich eine ganz feste Routine. Und der Nachmittag gehört Atmen, dann ist es sehr viel Atmen. im Büro. Und deshalb, es ist also viel Handwerkliches natürlich jetzt mittlerweile dabei. Das ist in der Juristerei nicht so. Aber ich habe natürlich auch immer noch Office-Zeiten und ich bin mehr unterwegs als früher tatsächlich. Früher viel gereist, aber eben nicht mehr so wie jetzt. Aber diese Freiheit, halt super flexibel zu sagen, ich habe heute Zeit für einen Podcast oder ich habe heute Zeit, mich mit Freunden zu treffen. Diese Flexibilität und Freiheit, Selbstbestimmtheit, die hatte ich natürlich früher nicht.
Was macht das mit dir?
Oh Gott, ich fühle mich so happy. Du glaubst es nicht. Darf man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Mich macht das unglaublich frei. Irgendwie auch. Ich bin auch großzügiger, glaube ich, mit mir, mit anderen. Ich bin immer noch ehrgeizig, bin immer noch gerne beschäftigt. Ich habe mich sehr gut kennengelernt in den letzten 4 Jahren. Und auch das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, ehrlich gesagt.
Was glaubst du, war notwendig, um das so möglich zu machen?
Ich glaube, dass ein Stück weit man schon so ein bisschen auch ein Arbeitstier sein muss. Man muss den Ehrgeiz haben, auch Dinge voranzutreiben, glaube ich. Du musst die Arbeit schon reinstecken. Wenn du da keinen Bock drauf hast und auch die unangenehmen Dinge, dann, glaube ich, kommst du vielleicht voran, aber eben nicht so schnell, würde ich jetzt fast mal sagen. Und du brauchst schon ein bisschen outgoing. Also tu sehr viel Netzwerken, online und offline. Und es braucht es, weil Kunst Sichtbarkeit braucht. Und Kunst ist nicht nur Kunst, Kunst ist auch die Person, die dahinter steht. Das ist einfach so. Und deshalb muss man irgendwie rausgehen damit. Also es braucht ein bisschen outgoing. Das sind so, glaube ich, die Faktoren schon. Und Spezialisierung, ich glaube, es ist echt wichtig.
Was würdest du anderen Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht so insgeheim einen Traum haben, aber noch ein bisschen hadern?
Also, es klingt so wahnsinnig platt, wirklich. Aber es ist dieses trau dich, weil es lohnt sich. Also wenn ich mir vorstelle, dann ist es jetzt schon so rewarding, weil ich irgendwann hoffentlich alt bin und dann vielleicht zurückgucke und denke, oh, guck mal, geiler Move. Hättest du dir vorgestellt damals und was uns alles passiert ist und diese Geschichten, die damit einherkommen. Das finde ich richtig, richtig schön, diese Momente irgendwie zu schaffen, an die man sich so gerne erinnert. Und es war damals in der Anwaltschaft eben nicht das große Mandat oder der geile Deal. Es waren halt meistens die Urlaube irgendwie. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Wir sind in einem Land, wo du auch immer wieder zurück kannst. Also du kannst immer wieder zurück. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Aber das, was ich echt gewonnen habe, das ist unschätzbar. Und das finde ich toll. Und deshalb kann ich diese Begeisterung, die ich selber empfinde, die kann ich nur versuchen, ansteckenderweise weiterzugeben, weil ich es echt, glaube ich, sehr lohnend finde. Und ich denke halt, Leute, ich kann leben von Kunst. Und deshalb kann man es wahrscheinlich mit allem anderen auch.
Genau, es gehört was dazu, aber mit dem richtigen Fokus und dem Willen zu lernen, was erforderlich ist, klappt das mit Sicherheit.
Das glaube ich nämlich auch. Wirklich, ganz fest.
Annika, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast und alles Gute weiterhin für dich. Wie man dich findet, wo man deine Kunst findet, verlinke ich in den Shownotes. Und ja, ich sag mal bis bald.
Ich danke dir und bis bald.
Das war ein inspirierendes Gespräch mit Annika Jutz, eine Frau, die den Mut hatte, ihre erste Karriere hinter sich zu lassen, um ihrer persönlichen, privaten Leidenschaft zu folgen und daraus einen erfüllenden Beruf für sich zu machen. Ihre Geschichte zeigt uns, dass auch scheinbar unvereinbare Träume wie Kunst und finanzieller Erfolg möglich sind, wenn wir uns ein solides Fundament aufbauen. Wer Lust hat, Annika Jutz und ihre Kunst persönlich kennenzulernen, kann das aktuell in München machen, denn vom 23.01. bis 26.01. hat sie dort in der Orangerie im Englischen Garten in München eine Ausstellung. Wenn du Lust hast, schau sehr gerne vorbei. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt und zwar auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, dass du heute bis hierhin wieder dabei warst und wünsche dir alles Liebe. Bis nächste Woche, dein Janike.